Meine Voreltern, meine Vorfahren kamen wahrscheinlich zum Teil aus den Niederlanden, aus Holland, möglicherweise zum Teil aus Norddeutschland. Auf jeden Fall geht der bekannte Stammbaum zurück auf Voreltern in der Danziger Gegend. Von dort aus zogen sie nach Südrussland. Heute ist das die Ukraine. Mütterlicherseits zog mein Urgroßvater weiter in die Krim und von dort aus wanderte er dann aus nach den Vereinigten Staaten im vorigen Jahrhundert, in den 70er Jahren damals. Beide meiner Urgroßeltern sind in jenen Jahren nach den Vereinigten Staaten gekommen. Und von dort aus kamen sie dann später nach Kanada. Meine Mutter mit ihren Eltern um die Jahrhundertwende und mein Vater gegen Ende des Zweiten Weltkrieges und seine Eltern dann etwas später. So ist es gekommen, dass meine Eltern sich in Kanada trafen und ich in Kanada geboren wurde. In einem deutschsprachigen Hause, aber in einer plattdeutschsprachigen Gegend. In der Gemeinde, im Gottesdienst wurde Hochdeutsch gesprochen. Später haben wir natürlich die englische Sprache eingeführt, weil in Kanada in diesem Teil Englisch die Landessprache ist. Ich bin früh zum Glauben gekommen an Jesus Christus. Ich bin sehr dankbar dafür. Und habe auch relativ früh eine Bibelschule besucht. Später, nach dem Krieg, studierte ich Theologie und, wie gesagt, kam dann mit meiner Frau 1954 nach Europa, um hier mitzuhelfen, nach dem Krieg, wo so vieles verwüstet am Boden lag, kamen wir hierher, um mitzuhelfen in der Reichgottesarbeit. Wir waren tätig in der evangelistischen Arbeit, aber auch im Lehrdienst. Später, nach einem Jahr, zog es uns nach Deutschland. Wir empfanden eine klare Führung nach Deutschland, da wir die deutsche Sprache schon kannten. In Holland hatten wir unseren Dienst in Holländisch betätigt. 1955 ging es nach Deutschland, wo wir in Nürnberg eine Zeit lang wohnten, später in Baden-Baden. 1970 zogen wir in die Schweiz. Und in diesem Jahr, Ende März, zogen wir dann wieder zurück nach Kanada, weil wir aus unserer Wohnung ausziehen mussten. So haben wir die Gelegenheit oder haben es als einen Wink vom Herrn genommen, dass wir diesen Zeitpunkt dann wahrnehmen sollten, um zurück zu unseren Kindern und Enkelkindern zu ziehen, die ja auch etwas von uns haben wollten in unserem Lebensabend. Die Mutter meiner Frau lebt noch. Meine Frau ist nicht mitgekommen. Die Mutter meiner Frau lebt noch. Sie ist 92 und wir sehen es auch von daher als eine Führung Gottes, dass sie meine Frau sich ihrer noch annehmen kann, bevor sie heimgeht. Bevor wir nach Kanada umzogen, habe ich schon eine Rundreise organisiert bzw. geplant, weil es eine Anzahl von Einladungen gab, unter anderem auch hier nach Dierdorf. Es war nicht möglich gewesen, diesen Einladungen nachzukommen. Und so dachte ich, könnte ich vielleicht in diesem Jahr im Herbst zurückkommen und einige dieser Einladungen dann annehmen. Und deshalb bin ich jetzt für einige Wochen in Europa. Seit dem 16. September bin ich da. Für nicht ganz 6 Wochen in Europa, um einige solcher Einladungen wahrzunehmen. Ein Mitarbeiter, der sich angeboten hat, uns zu helfen in der Veröffentlichungsarbeit, bot sich an, mit mir zu fahren, und so sind wir zu zweit da. Meine Frau ist in Kanada geblieben. Es haben nun einige Geschwister Grüße bestellt an die Gemeinden, in die wir kommen sollten. In Kanada besuchen wir zwei deutschsprachige Gemeinden. Wir haben Kontakt zu beiden. Ich habe in der einen Gemeinde schon vor Jahren gedient und dort soll ich dann vielleicht Anfang nächsten Jahres wieder dienen. Aber der größere Teil unserer Gemeinschaft findet statt in einer anderen Gemeinde, sodass auch von diesen Gemeinden ein Gruß bestellt worden ist an die Geschwister hier in Europa, die ich besuchen sollte. Und dann soll ich Grüße weitergeben aus den Geschwistern oder aus den Gemeinden in Rumänien. Als ich am 16. März ankam, hatte ich zunächst am 18., 19. einige Dienste in der Schweiz. Aber dann ging es bald nach Rumänien mit einem Bruder aus Deutschland, der aus Rumänien stammt. Er hatte mich eingeladen, einmal ihn zu begleiten zu einem Dienst dort. Und so habe ich dort für einige Tage von Mittwoch bis Sonntag Dienste wahrgenommen. Zum ersten Mal durfte ich also die Geschwister dort kennenlernen. Und sie haben herzliche Grüße bestellt an die Geschwister in Deutschland. Dann sind einige Gemeinden, die wir besuchten, sie haben auch Grüße bestellt. Besonders war das der Fall in Bad Bergen. Das ist etwas südlich von Kloppenburg. Die Gemeinde kennen Sie vielleicht nicht, aber man muss ja einander nicht kennen, um einander zu grüßen, wenn wir eins in Christus sind. Liebe Geschwister dort haben Grüße bestellt an die Gemeinden, in die wir kommen sollten. Also aus Bad Bergen unterhalb von Kloppenburg. Und dann auch aus Lage, aus der Edison-Gemeinde, wo Bruder Abraham Wolf der Leiter war, jetzt sein Bruder und einige andere Brüder. Sie haben auch Grüße bestellt, also die dürft ihr auch entgegennehmen. So, dieses war etwas zu meiner Person und unseren Umständen. Die meisten von Ihnen kennen mich vielleicht nicht, aber einigen bin ich offenbar bekannt von Willingen oder sonstiger Begegnung vielleicht. Darf ich vielleicht noch etwas sagen zu dem kleinen Büchertisch, der möglicherweise im Flur aufgestellt ist? Ich weiß nicht genau wo, aber mein Kollege, Bruder Thomas Jettel, ursprünglich aus Österreich, der Herr hat ihn gefunden, als er noch verhältnismäßig jung war. Er stammt aus einem katholischen Hause, durfte aber durch die Gnade Gottes das Evangelium hören, fand zum Herrn Jesus und ist ein eifriger Nachfolger von Jesus geworden, wohnt mit seiner schweizerischen Frau jetzt in der Schweiz und wie gesagt, bot sich an, mit mir zu reisen. Er wird am Büchertisch sein und Ihnen helfen, wenn Sie etwas Hilfe brauchen. Es sind nicht viele Bücher da, es sind hauptsächlich unsere, die wir selbst verfasst haben, meine Frau und ich. Sind einige Exemplare aus einer Reihe über die Hauptthemen der Heiligen Schrift. Wer gern seine Bibel studiert, thematisch, und die Hauptlehren der Bibel studieren möchte, der kann hier vielleicht eine Hilfe bekommen. Ein Buch, der erste Band, ist eine Einführung. Und dann hat es den zweiten Band, die Lehre von Gott. Und dann hat es noch einen weiteren über die Lehre vom Heiligen Geist. Es wird daran gearbeitet, weitere Themen zu veröffentlichen. Meine Frau hat sehr viel unter Frauen gearbeitet. In Basel oder im Raum Basel, dann auch unterwegs, wenn sie mich begleitet hat, wurde sie immer wieder gebeten, doch zu Frauen zu sprechen. Und so hat sich einiges an Themen gesammelt bei ihr, das sie auch schriftlich festgehalten hat. Und diese Hefte sind vielleicht auch für einige der Schwestern hier eine Hilfe zum einen oder anderen Thema. Sie können sich das einmal anschauen, ob da vielleicht etwas ist, das Sie gebrauchen können. Wenn hier nicht genügend Exemplare sind, der Logos Verlag verteilt sie jetzt. Dann hat es auf dem Büchertisch noch Karten, grünliche Karten. Mit dieser Karte können Sie die Übersetzung der neutestamentlichen Briefe von mir verfasst. Es ist jetzt soweit, dass meine Übertragung der neutestamentlichen Briefe herauskommt. Am Freitag, am kommenden Freitag, will Bruder Schwarzkopf sie abholen. Und am kommenden Samstag sollen sie also schon in Neuwied beim Freundestreffen vorhanden sein. Aber wer sie jetzt schon bestellen möchte, kann das tun per dieser Karte oder er kann sich bei Bruder Martens melden, denn er will nächste Woche in dem Rüstzentrum der Frankenthaler Gemeinde sein, wo wir eine Rüstwoche halten und dort wird Bruder Schwarzkopf ebenfalls sein und dann kann Bruder Martens dann entsprechend eine entsprechende Zahl von Exemplaren zurück nach Thierdorf bringen, wie Sie wollen. Es hat dann noch ein Buch von einem Bekannten, einem Freund von uns namens Karl Zimmermann, der in Aussiedlerkreisen viel gedient hat, auch in anderen Kreisen. Er ist ein Bruder aus Westdeutschland, aus der Wuppertaler Gegend, aber er hat viele Enttäuschungen erlebt. Er lebt gemeinschaftlich verhältnismäßig alleine, obwohl er eine Gemeinde besucht, aber er ist dort etwas vereinsamt, gerade wegen seiner biblischen Haltung. Er hat ein sehr deutliches, ein sehr klares Wort, sagt es auf sehr feine Art und Weise. Und sein besonderes Anliegen ist es, uns allen zu helfen, einander mitzunehmen, seelsorgerlich zu begleiten. Er ist der Auffassung, dass das nicht eine Aufgabe sei, die Pastoren überlassen sein sollte, sondern wir sollten in der Tat unseren Priesterdienst wahrnehmen, unseren allgemeinen Priestertumsdienst in Christus. Und er bietet hier einige Hilfen an. Er hatte einen sehr treuen Vater in Christus, seinen eigenen Vater, unter dessen Obhut und Anleitung er aufgewachsen ist und er hat nun auch selbst viel Erfahrung gesammelt. Übrigens hat er auch gebeten, ob er etwas von meinem Material verwenden könnte, das hat er auch getan. Wenn Sie in diesem Buch, wem Gott hilft, dem ist geholfen, eine Hilfe sehen könnten, dürfen Sie auch dort sich bedienen. Und zuletzt hat es einige Blätter dort, Exemplare unserer Zeitschrift, die Bruder Jettel und ich herausgeben. Ich bin verantwortlich für den Inhalt, er macht die Arbeit. Unterwegs notiert soll eine Handreichung sein für solche, besonders für Brüder, die am Wort dienen. Aber es könnte sein, dass auch Schwestern, die unter Schwestern arbeiten, hier eine Hilfe finden könnten. Sie dürfen sich dort bedienen. Diese sind umsonst, aber nicht für allgemeinen Genuss. Wenn Sie wirklich das gebrauchen könnten, dürfen Sie ruhig eins mitnehmen. Ich bitte aber, dass die Kinder vielleicht sich etwas zurückhalten. Manchmal ist da die Versuchung, alles mitzunehmen, was umsonst sich anbietet, nicht wahr? Wenn Sie dieses Blatt bestellen möchten, dürfen Sie Ihren Namen und Ihre Anschrift bei Bruder Jettel zurücklassen und dann kommt es bei Ihnen dann per Post an. Nicht notwendigerweise regelmäßig, aber doch immer wieder. Ungefähr alle 2 Monate. Jetzt wollen wir uns Gottes Wort zuwenden. Ich bin dabei, in dieser Rundreise durch die Gemeinden den Epheserbrief zu besprechen. nicht den ganzen Brief, aber doch Texte aus dem Epheserbrief. Und wenn Sie mitlesen wollen, dürfen Sie das. Ich lese aus meiner Fassung, aus meiner Übersetzung, aber sie weicht nicht allzu stark ab, nehme ich an, zunächst einmal von einer Elberfelder Ausgabe, etwas stärker schon von der Luther-Übersetzung. Luther selbst hat ja verhältnismäßig frei übersetzt, nicht so frei, wie man das heute tut, aber vielleicht nicht so genau oder so sorgfältig, wie die Elberfelder es getan hat. Also, wir lesen aus dem Epheserbrief, dem 4. Kapitel, die Verse 1 bis 6. Epheser Kapitel 4, die Verse 1 bis 6. Ich rufe euch also auf, ich, der Gefangene im Herrn, in einer Weise zu wandeln, die würdig ist des Rufes, mit dem ihr gerufen wurdet, mit aller Demut und Sanftmut, mit Geduld, wobei ihr einander in Liebe ertragt und euch befleißigt, die Einheit des Geistes in dem Band des Friedens zu bewahren. Ein Leib ist es und ein Geist, entsprechend dem, dass ihr gerufen wurdet, in einer Hoffnung eures Rufes. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in euch allen ist. Ich würde noch gern noch einmal mit uns zusammen beten. Wir stehen dazu auf. Unser Vater in dem Himmel, wir danken dir, dass wir dich Vater nennen dürfen durch Jesus Christus, unseren Herrn, deinen Sohn. Wir danken dir, dass du uns nicht im Schlamm der Sünde belassen hast, sondern uns dich erbarmtest und du hast uns herausgeholt und auf einen Felsen gestellt und in deine Gemeinschaft genommen, in deine Familie hinein. O Herr, lass uns dieses aufs Neue groß werden, dass wir zu dir gehören, in dir geborgen sind und dass du uns begleitest in dieser Welt und dass du uns in dieser gefährlichen Welt zum Ziel bringst. Hab Dank, Herr, dass das Evangelium bis auf uns kam, dass wir es so reichlich vorhanden haben. Hab Dank für die Gemeinschaft der Gläubigen, die wir auch heute Abend genießen dürfen. Habe Dank für deinen Heiligen Geist, der bereit ist, uns dein Wort zu öffnen. Vater, wir sind auf ihn angewiesen, auf seine Leitung, auf seine Hilfe. Schenke viel Gnade zu rechtem Reden und zu rechtem Hinhören, zu rechtem Aufnehmen und zum Gehorsam. Amen. Der Epheserbrief ist längere Zeit einer meiner Lieblingsbriefe gewesen, weil aus ihm schon sehr früh in meiner Kindheit und Jugend ausgelegt wurde. Er wurde einige Male ausgelegt und dadurch gewann ich ihn lieb. Später habe ich dann auch andere Briefe lieben gelernt und weil ich an ihnen gearbeitet habe. Jedes Mal, wenn ich an den Epheserbrief komme, scheint es, als ob es neue Probleme gibt. Man kommt nie zu Ende im Erforschen der Reichtümer Christi, des Wortes Gottes. Der Boden scheint nie berührt zu sein, wenn man hier gräbt. Überall ist ja das im Wort Gottes so, nicht wahr? Ich hörte einmal ein sehr enttäuschendes Wort von einem Bruder, der sagte, er wüsste nicht, wo er noch weiter in der Bibel lesen sollte. Er hätte schon alles gelesen. Ja. Wer die Bibel wirklich gelesen hat, findet das unverständlich, nicht wahr? Wer die Bibel wirklich gelesen hat, muss doch auf den Geschmack kommen und will dann weiterlesen und immer wieder lesen, wie die Kinder, die dieselbe Geschichte immer wieder gern hören. Sie wird ihnen vertraut und sie hören dieselben Geschichten wieder, können sich dieselben Vorstellungen wieder in die Fantasie hervorrufen. Nicht nur, weil wir vertraut werden mit der Heiligen Schrift, wollen wir sie immer wieder lesen, sondern weil es auch immer wieder Neues da gibt, das wir entdecken dürfen. Ich meinte früher, ich sagte zu Bruder Jettel einmal, also früher war das sehr einfach mit dem Epheserbrief. Ja. Den habe ich studiert und ich habe ihn ausgelegt. Aber je mehr ich an ihm arbeite, je schwieriger scheint es zu werden. Aber umso fruchtbarer dann auch das Ergebnis. Und wenn wir weitergeben dürfen von dem, was der Herr uns geschenkt hat, dann beten wir und hoffen wir, dass es auch für andere zum Segen sein kann. Denn wir lernen ja nicht nur persönlich, wenn wir die Schrift lesen oder darin forschen, sondern wir lernen ja auch, wenn wir anderen Brüdern und Schwestern zuhören und vernehmen, was sie aus dem Wort Gottes gelernt haben, ob das in persönlichem Gespräch ist oder in Versammlungen. Nun haben wir im Epheserbrief 6 Kapitel, die sehr einfach aufzuteilen sind in 2 Teile. Und 6 durch 2 macht was? Wisst ihr nicht? Oh, ich dachte, ihr würdet schon einige von euch in die Schule gehen. 6 durch 2 macht 3, ja. 2 Teile und 6 Kapitel, 6 durch 2 macht 3 Kapitel pro Teil. Das stimmt. Jetzt werden Sie gut zuhören, glaube ich. Kapitel 1 bis 3 nehmen uns in die Gegenwart Gottes, wo wir erfahren, was Gott für uns getan hat. Kapitel 4 bis 6 nehmen uns aus dem himmlischen Raum wieder zurück auf die Erde. Eigentlich ist es nicht genau so. Denn wir bleiben im Himmlischen und kommen mit dem Himmel gleichsam auf die Erde, leben in 2 Welten, wie Petrus das so schön schildert in seinem ersten Brief. 1. Petrusbrief, leben in 2 Welten, zur gleichen Zeit. In der himmlischen Welt und in dieser Welt. Und wenn wir den Epheserbrief der Reihe nach lesen, von Kapitel 1 bis Kapitel 6, der Reihe nach die Kapitel durchlesen, dann kommen wir mit dem Himmel auf die Erde und können dort unsere Verantwortungen wahrnehmen. Aber wenn Sie in Ihrem Leben mit Kapitel 4 beginnen, dann werden Sie Schwierigkeit haben mit Ihrem Leben hier in der Welt. Viele Christen kommen zwar zu Jesus, verlassen aber gleichsam wie die Galater den Bereich der Gnade und wollen wieder durch eigenes Versuchen und Bemühen und ja, was immer noch an Leistung da zu nennen wäre, wollen sie jetzt in dieser Welt ihr Leben nach dem Muster des Gesetzes leben. Es gibt viele, viele Christen in fast allen Benennungen, die die Vorstellung haben, Christ zu sein hieße, eine Reihe von Pflichten vor Augen zu haben und dann versuchen, die allmählich abzuhaken. Ja, das habe ich getan, das muss ich noch machen. So wie man sich für den Tag eine Liste macht, das muss ich noch tun, das muss ich einkaufen, dort muss ich noch das besticken und so weiter. Sie sind noch nicht so richtig oder, soll ich sagen, noch nicht lange genug in den himmlischen Bereichen gewesen. Bedenken wir, dass der Epheserbrief in zwei Hälfte geteilt ist. Nicht ein Kapitel im Himmlischen und dann fünf Kapitel für unsere Welt. Nein, wir bleiben einfach einmal stehen im Himmel und bedenken dort und loben Gott, wie die Engel es tun, Tag aus, Tag ein. Und besinnen uns darauf, Kapitel 2. Und gehen noch einmal ins Gebet, Kapitel 3. Wissen Sie, dass über die Hälfte der ersten drei Kapitel Gebetssache sind? Kapitel 1, 3 bis 14. Ja, schon Kapitel 1, Vers 2 ist eigentlich Gebet. Gnade sei mit euch und Friede von Gott. Das ist ein Gebet in dritter Person. Paulus betet um diese Gnade und diesen Frieden für seine Leser. In den Versen 3 bis 14 lobt er Gott ob der großen Wohltaten Gottes an uns. Das ist typisch jüdisch, aber auch typisch christlich. Ich weiß nicht, wie es heute ist, wenn Christen Briefe schreiben. Ich denke, das ist etwas abhanden gekommen oder vielleicht bei euch nicht. Aber in meiner Jugendzeit, wenn jemand einen Brief schrieb, dann begann er mit einem fast biblisch klingenden Gruß. Vielleicht hat er auch ein Bibelwort zitiert. Paulus als Jude und Christ beginnt mit Gebet. Er lobt Gott. Und dann ab Vers 15, Kapitel 1 immer noch, erzählt er den ephesischen Christen, wie er betet. Er dankt für sie und er betet für sie, damit sie noch weiterkommen in der Einsicht dessen, was Gott für uns bedeutet. Gott ist für Paulus sehr, sehr kostbar. Jesus Christus ist dem Apostel sehr wichtig. Es gibt nichts Wichtigeres für Paulus. Er ist bereit, alles andere dran zu geben, um nur Jesus zu behalten. Und wie schnell lassen wir alles anderes fahren? Lassen wir Jesus fahren, Entschuldigung, und strecken unsere Hand aus nach anderem. Es kann sehr schnell geschehen. Ein kleines Beispiel. Christen, eine christliche Familie, weiß, dass am Mittwochabend vielleicht eine Bibelstunde oder eine Gebetsgemeinschaft gepflegt wird im Gotteshaus, im Bethaus. Aber jetzt bekommen sie Besuch von sehr weit her. Und ja, jetzt muss man die Zeit ausnutzen, nicht wahr? Und dann bleibt man zu Hause. Nun, ich will nicht sagen, dass das nicht irgendwann einmal am Platz wäre. Wir müssen unsere Prioritäten schon vor Gott klären. Aber manchmal geschieht zu schnell, dass man dann den Besuch vorzieht, anstatt ihn mitzunehmen in die Gemeinschaft mit Gott und mit anderen Kindern Gottes. So haben wir das früher gemacht. Früher, ich komme von der Landwirtschaft in Kanada. Und wir haben noch mit Pferden gearbeitet, als ich zu Hause war. Ich kam verhältnismäßig früh als junger Mann von zu Hause weg, habe dann für einige meiner Onkels gearbeitet oder für andere. Und dann habe ich gelernt, mit dem Trecker zu arbeiten. Aber zu Hause arbeiteten wir mit Pferden. Und in jener Zeit konnte es vorkommen, wenn das Land von zwei Christen zusammenlag, das heißt, nur ein Zaun dazwischen, auf der einen Seite der Christ und auf dieser Seite der Christ. Wenn die zwei mit ihren Pferden auf der Arbeit sich trafen am Zaun, dann konnten sie Halt machen und an den Zaun gehen und miteinander sprechen, Gemeinschaft haben, den Hut abziehen und zusammen beten. Dazu war Zeit. Bedenken Sie, dass man mit einem Pferdegespann nur so und so viele Stunden pro Tag arbeiten kann. Die werden auch müde. Und dann muss man mit den Pferden nach Hause. Ja? Man kann nicht x-beliebig lang in die Nacht mit ihnen arbeiten, in die Nacht hinein. Also die Zeit war bemessen und doch war dafür Zeit. Später kam der Trecker. Zeit einsparen, Zeit einsparen. Schaffen, schaffen. Keine Zeit mehr fürs Beten. Morgens früh bis in die Nacht, habe ich auch gemacht. Aber dann, wenn die Bauern, die Landwirte sich begegneten, nein, da fährt man einfach weiter. So ist es im Leben, nicht wahr? Wir vergessen dann zu schnell unsere Prioritäten. Epheser 1 bis 3 zeigen uns, wie wichtig unser Herr ist. Und es lohnt sich einmal, diese drei Kapitel zu lesen. Einmal eine ganze Woche in diesen drei Kapiteln stehen zu bleiben. Jeden Tag, es braucht nur 15 Minuten, die drei Kapitel zu lesen. Aber dann sollte man sich nochmal 15 Minuten Zeit nehmen, darüber nachzudenken. Und immer wieder darüber nachdenken, bis wir es nicht mehr aushalten können und wir gehen auf die Knie und loben unseren Herrn. Ich wünschte, dass besonders junge Leute, aber auch ältere Leute, es gibt viele ältere Leute, die weg vom Herrn driften, einfach sich wegbewegen. Aber die Versuchungen haben es ja ganz besonders auf die Jugendlichen und Kinder abgesehen. Und ich komme in die Zimmer von Jugendlichen und sehe, wo das Interesse ist. Und sie tun mir so leid. Kürzlich gerade, vor einiger Zeit, war ich in einer Familie. Und die Kinder taten mir so leid. Ich weiß nicht, woran es fehlt, aber irgendwo ist das Interesse dieser heranwachsenden, kostbaren Jugendlichen nicht für Jesus gefesselt worden. Wissen Sie, es gibt kein Auto, und wie schnell es auch fährt, und wie blitzblank neu es sein mag, und wie stark der Motor, der mit Jesus zu vergleichen wäre. Kein Auto. Es gibt keine Person, keinen Sport, keine Musik, kein Thema, das mit Jesus zu vergleichen ist. Sie werden nie so viel Freude haben an irgendetwas, garantiert, als an Jesus. Wer Jesus langweilig findet, hat ihn noch nie kennengelernt. Wer das Gebet langweilig findet, sollte beten. Sollte flehen und beten, dass er lernt zu beten und dass er Freude bekommt an Jesus. Es gibt kein wichtigeres Thema für diese Erde als der Himmel. Und es gibt keine Menschen, die so tauglich sind für das Leben in dieser Welt, als die himmlischst Gesonnenen. Wir brauchen hier auf Erden den Himmel. Wir brauchen für unser Leben Jesus. Und nicht mehr Komfort. Oder dies oder das muss auch noch her. Die große Frage der ganzen Heiligen Schrift ist diese: Was liebst du? Im Garten Eden, bei der Eva, bis zum letzten Kapitel in der Bibel, ist immer wieder dieses die große Frage: Wo sind meine Gedanken? Was fesselt mich? Was band mich? Was interessiert mich? Was liebe ich? Und Paulus sagt, als ich Jesus begegnete, dann war mir klar, jetzt bin ich bereit, meinen Ruf, mein Alles aufs Spiel zu setzen, dran zu geben. Ja, ich achte es für Dreck, damit ich Jesus bekomme. Er dachte, Jesus sei im Grab oder irgendwo tot, als Leiche. Und er konnte die Leute nicht verstehen, die sagten, er sei auferstanden. Das muss korrigiert werden, dieses Missverständnis, meinte er. Mit Papieren von den hohen Priestern reiste er nach Damaskus. Jetzt muss ich den Leuten doch einmal klar machen, dass der Jesus tot ist und dass die Sache nichts ist und dass wir unsere jüdische Religion bewahren müssen. Und bevor er zum Tor kommt und die Wächter ihn dort anhalten müssen, vielleicht um seinen Pass bitten, begegnet ihm Jesus, stellt sich ihm. Die Pferde haben offenbar mehr Respekt vor Jesus als die anderen, aber niemand kommt an Jesus vorbei, an dieser Straße. Und Paulus oder Saulus muss von seinem hohen Ross in zweifachem Sinne auf die Erde in den Staub vor Jesus. Er hört jemanden sprechen, er versteht auch, was er sagt. Und er antwortet, er weiß nicht, wer es ist. Er weiß nur so viel, es ist eine Person da vor mir. Und er weiß, es ist eine Person, die wichtig ist. Deshalb antwortet er mit Kyrios. Das heißt, mein Herr oder Herr. Vielleicht spricht er Aramäisch, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, er antwortet mit Herr. Weiß aber nicht, wer es ist. Aus Respekt. Wer bist du? Und Jesus sagt ihm, wer er ist. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer fallen, so weiterzumachen. Es wird dir schwer fallen, wenn du so weitermachst. Was tut Paulus dann oder Saulus? Dann sagt er zum zweiten Mal Herr. Aber jetzt weiß er, wen er Herr nennt. Jesus von Nazareth, auferstanden als Gottes Sohn. Und wenn Paulus Herr sagt, das zweite Mal, dann ist das mehr als nur ein höfliches Sir oder Herr. Als Jude weiß er, dass dieses Wort für Gott gebraucht wird. Wenn Jesus von Nazareth auferstanden ist, es wie ein Blitz geht, es muss es ihm durch den Kopf gegangen sein. Wenn Jesus gestorben ist, und das ist er, aber wenn er auferstanden ist, niemand steht einfach so aus dem Tode hervor. Gott muss ihn auferweckt haben. Oder aus eigener Kraft. Und Jesus sagt auch, ich habe Macht, Vollmacht, mein Leben aus dem Tode hervorzuholen. Der Dreieinige war tätig, als Jesus auferstand. Paulus oder Saulus kommt zu dem Schluss im Nu. Ich habe hier Gottes Sohn vor Augen. Und das kennzeichnet sein ganzes weiteres Denken. Aber auch noch ein weiteres. Zweierlei. Einmal, dass Jesus Gottes Sohn ist, der für Sünder gekreuzigt wurde und wieder auferstand. Und das zweite, wenn Jesus sagt, ich bin Jesus, den du verfolgst, dann weiß Saulus, dass Jesus und die Christen eins sind. In den Christen hat er Jesus verfolgt. Und deshalb ist ihm diese Verfolgungsgeschichte so peinlich geblieben. Ich habe meinen Herrn verfolgt, als ich die Christen verfolgte. Und das ist zu seiner Glaubenslehre geworden. Jesus und die Gemeinde sind eins, verwachsen. Sie sind ein Leib, ein Haus, Fundament und Aufbau. Das ist sein Thema gewesen. Das ist ihm klar geworden. Paulus ist von der Begegnung mit Jesus geprägt. Und von dort her geht er ins Leben hinein. Und jetzt lässt er alles fahren. Seine Kollegen können jetzt machen, was sie wollen. Die Pferde, jemand anders kann für die sorgen. Sein Pharisäertum, das ist dahin. Seine Vergangenheit ist Vergangenheit. Jetzt fängt ein neuer, ganz neuer Abschnitt seines Lebens an. Zunächst einmal fängt er an, nur zu beten. Er ist blind, er kann nicht viel kommunizieren. Und dann wendet er sich im Glauben an Jesus. In Kapitel 2 des Epheserbriefes sagt er, dass Jesus gestorben sei und wieder auferstanden, damit wir beten könnten. Nur Christen können wirklich beten, weil sie in die Gemeinschaft, 1. Korinther 1, Vers 9, weil sie in die Gemeinschaft mit Gott gerufen worden sind. Wir stehen in der Familie Gottes und haben Gemeinschaft mit dem Vater. Aber das können nur Christen. Und diese Gemeinschaft ist für Paulus kostbar geworden. Die wenigen Tage, und dann kommt die Begegnung mit Ananias, einem einfachen Christen aus Damaskus. Er bekommt seinen Auftrag und fängt sofort an, von Jesus zu erzählen. Bis es zu schwer wird in Damaskus, er kann nicht da bleiben. Die Sache wird so schwierig, dass er in einem Korb rausgelassen muss aus der Wand, aus der Mauer der Stadt, und er entkommt. Und geht in die Wüste. Und da wird ihm der Herr noch kostbarer. Kein Fernseher, keine Musikkassetten, nichts, um die lange Langeweile zu überwinden. Jesus ist ihm kostbar. Und so gerüstet mit der Gegenwart Gottes geht er nach Jerusalem. Und er lebt weiter. Ich brauche die Geschichte von Saulus oder Paulus nicht zu erzählen. Aber er war ein Mann, der gefesselt war von Jesus Christus. Und das wünsche ich mir heute, dass wir von Jesus gebannt werden. Übrigens, wenn Sie Ausschau halten nach Lektüre, die Jesus groß macht, nebst der Heiligen Schrift, dürfen Sie ruhig zu den Büchern von Wilhelm Busch greifen. Das war ein Mann, dem Jesus groß geworden war. Ich habe ihn neu entdeckt in den letzten Jahren und das fiel mir auf. Er war ein Mann, der Jesus in der Mitte hatte. Jesus steht direkt in der Mitte seiner Verkündigung. Er war so kindlich gläubig. Er erzählt einmal, wie er aufsteht. Da wacht er auf und setzt sich an die Bettkante und sagte, Gott sei Dank, Herr Jesus, ich danke dir, dass ich dein Kind sein darf. So beginnt sein Tag. Nun, wir gehen zurück zum Text, ja. Der erste Teil des Epheserbriefes nimmt uns in die himmlischen Räume, die nicht weit weg in Sphären sind, sondern es ist die Gegenwart des allgegenwärtigen Gottes. Und jeder von uns kommt in diese Gegenwart Gottes im Nu, wenn er sich im Gebet zu ihm wendet. Gott ist nicht weit weg, das ist uns klar, nicht wahr? Aber dann, nachdem wir uns Zeit genommen haben, für unseren Herrn, für die Gemeinschaft mit ihm und haben uns unser Heil wichtig werden lassen in den ersten drei Kapiteln, dann nimmt uns der Herr bei der Hand und sagt, komm und komm einmal zurück, wo du herkamst, aber jetzt als ein anderer. Und jetzt schau, was ich dir an Aufgaben zu zeigen habe. Und ab Kapitel 4 zeigt er uns die Aufgaben, die uns werden, wenn wir Jesu Nachfolger sind. Der zweite Teil des Epheserbriefes, den könnte man so überschreiben: die irdische Lebensführung der durch Christus Geretteten. Das Thema des Epheserbriefes ist eigentlich nicht die Gemeinde direkt, sondern die Vorrechte und die Verantwortung der Heilsmenschen oder des Heilsvolkes, die Gemeinde. Es geht uns an, aber nicht wir selbst sind das Thema, sondern Gott ist das Thema. Was er für uns getan hat und was er an Aufgaben für uns hat, das steht im Vordergrund. Aber es hat schon mit uns zu tun. Der erste Vers ist der erste Teil in diesen drei Kapiteln. Der erste Vers ist der erste Teil, ganz kurzer Teil, aber ein sehr grundlegender Teil für das Ganze, für den ganzen ersten, zweiten Teil des Epheserbriefes. Dort haben wir einen Aufruf. Ich sage Aufruf mit Bewusstsein, denn immer noch, auch in den modernen Übersetzungen, lese ich an solchen Stellen Berufung, und das tut mir leid, weil Berufung nicht dasselbe ist. Das Wort im Grunde bedeutet eigentlich nicht Berufung, sondern einfach Ruf oder Aufrufen. Auch ermahnen kann da stehen, aber ermahnen ist ja etwas Negatives in einem gewissen Sinne. Es setzt Mangel an Gehorsam voraus. Wir sind nicht allem nachgekommen. Aber wenn Paulus von Ermahnung spricht, oder wenn er dieses Wort gebraucht, das Luther mit Ermahnen übersetzt, dann meint er nicht, dass wir etwas versäumt hätten. Das will er gar nicht sagen. Er will uns nur etwas mitteilen. Das kann eine gute Nachricht sein, zum Beispiel ein Trost. Dasselbe Wort haben wir am Ende von 1. Thessalonicher 4, wo von der Entrückung die Rede ist. Und solche Texte können wir am Grab lesen. Und dann endet dieser Text von der Entrückung mit dem Vers: nun tröstet einander mit diesen Worten, nicht wahr? Dort steht dieses Wort, das auch mit Ermahnen übersetzt wird. Man könnte auch, wenn man Luther folgen würde, übersetzen: nun ermahnt euch einander mit diesen Worten. Es ginge auch, wenn wir dieses Wort gebrauchen wollten. Aber Trost ist schon richtig. Man kann trösten oder man kann auch aufrufen. Und das bessere Wort in dieser Stelle hier in Epheser Kapitel 4, Vers 1 ist aufrufen. Ich rufe euch also auf im Herrn, in einer Weise zu wandeln, die würdig ist des Rufes, mit dem ihr gerufen worden seid, mit dem ihr gerufen wurdet. Wer hier aufruft, der nennt nicht seinen Namen. Und so fragen wir uns, wer ist das, der dieses hier sagt? Nun, wenn wir in dem Brief etwas zurückblättern, dann kommen wir zu Kapitel 1, Vers 1, und dann sehen wir dort einen Namen. Aber dort ist es der, der die Geschwister grüßt. Paulus und so weiter, Apostel Jesu Christi, Gnade sei mit euch. Das ist der, der die Geschwister grüßt. Natürlich erfahren wir dann auch, dass er es ist, der den Brief schreibt. Das stimmt. Aber es steht nirgends direkt im Brief, dass Paulus den Brief geschrieben hat. Aber wir glauben es, indirekt erfahren wir es. In Kapitel 3 nennt er seinen Namen, ich Paulus, und dort ist es dann, tritt es dann klar zutage, dass er der Schreiber sein muss. Ich Paulus rufe euch auf oder teilt etwas mit. Und er ist es, der hier aufruft, aber hier lässt er seinen Namen weg. Wie nennt er sich hier? Ich der Gefangene im Herrn. Zweimal sagt er ich. Ich rufe euch auf, ich, der Gefangene im Herrn. Warum dieser Hinweis auf sich selbst? Er nennt nicht seinen Namen. Anstelle davon sagt er, ich bin ein Gefangener des Herrn. Was soll das heißen? Welche Bedeutung hat es für seinen Aufruf an seine Leser, dass er ein Gefangener ist? Dieser Begriff Gefangener kennen wir. Wir wissen, dass er gekettet war an einen Soldaten. Jetzt vielleicht nicht mehr, vielleicht war er jetzt schon hinter vier Wänden in einem Kerker. Das ist möglich. Er wurde offenbar später freigelassen, aber ist es möglich, dass er hier gerade in einem Gefängnis war? Ende der Apostelgeschichte ist er nicht in einem Gefängnis, ist aber doch ein Gefangener, darf aber in seiner Wohnung wohnen, gekettet an einen Soldaten. Wir wissen nicht genau, welches seine Umstände waren, aber wir wissen, was ein Gefangener ist. Entweder in dem Hause oder in einem Kerker, so dürfen wir es annehmen. Aber was hat das mit seinem Aufruf zu tun? Der Ausdruck gefangen im Herrn sagt uns oder daran können wir oder davon können wir zweierlei ablesen. Erstens, wenn er sagt, ich bin ein Gefangener im Herrn, dann will er sagen, dass seine ganzen Umstände, dass er gefangen genommen worden ist, dass er in Jerusalem verhaftet worden war, das kam nicht von Menschen, das kam von meinem Herrn. Es gibt Leute, die wollen sagen, Paulus hätte einen Fehler gemacht, dass er damals nach Jerusalem reiste, ja, da ja Agabus und andere ihm sagten, du wirst leiden. Und dann haben sie ja gesagt, er solle nicht dahin gehen. Und was sagt er? Gebunden im Geiste gehe ich. Es war kein Fehler. Er wusste sich geführt vom Herrn. Und hinterher hat er nie Buße tun müssen über diesen Weg, als hätte er einen Fehler gemacht. Vor seiner Gefangennahme und nach seiner Gefangennahme weiß er, dies ist der Weg, den der Herr mich führt und ich bin bereit, den zu gehen. Das waren nicht Fehler, das waren nicht menschliche Handlungen, das war Gottes Führung. Und wenn sie ihn in Jerusalem verhaftet haben, die Römer mussten ihn ja retten von der jüdischen Hände, dann war das nicht einfach so ein großes Durcheinander, sondern das war direkte Führung Gottes für Paulus. Und er hat es nie aus dem Auge gelassen. Deshalb musste er auch nie murren. Stellen wir uns das vor. Etwa zur selben Zeit, schreibt er an die philippischen Christen. Er schreibt vier Briefe aus dieser Gefangenschaft. Vielleicht sogar fünf. Aber Epheser, Philippa, Kolosser, Philemon. Und an die Philippa schreibt er, murrt nicht. Tut alles ohne Murren. Dieses Verbot ist mir auch mal aufgefallen. Was heißt das, ohne zu murren etwas zu tun? Was tut man, wenn man murrt? Warum murrt man über das Wetter? Warum murrt man, wenn etwas in die Quere kommt? Warum murrt man über die Mahlzeiten? Warum? Weil man nicht erkannt hat, dass Römer 8, Vers 28 nicht nur ein Bibelvers ist, den man schön an die Wand klebt oder umrahmt und als Bild aufhängt oder nur ein Vers ist, den man auch noch auswendig lernt und dann schön zitiert, wie wenn man fromm wäre, sondern das ist Wahrheit. Alles dient uns zum Besten, die wir Gott lieben. Und wenn wir murren, befürchte ich, dass unsere Liebe angekratzt ist. Aber wenn wir Gottes Kinder sind und Gott lieben, dann dürfen wir wissen, alles, was am Tage geschieht oder in der Nacht geschieht, nichts geht durch seine Finger und hätte ihn überrascht. Nichts. Paulus ist fest davon überzeugt, alles, was ihm begegnet, war notwendig. Und Gott hat ihn so geführt und er muss nicht murren. Und so überzeugt ist er und so ruhig kann er seinem Herrn, dass er aus seiner Not, aus seiner Gefangenschaft an die freien Christen in Philippi schreiben kann, ihr da, ihr habt nicht immer Freude aneinander, Eutyche, Syntyche da, Eurodia, Entschuldigung, und Syntyche, ihr möchtet einander auf dem Wege gehen, nicht wahr? Habt ihr schon gelesen, Römer 8, Vers 28, das war damals schon ein Brief, der kursierte? Wenn es Christen gibt, die uns nicht gefallen, wenn der Ehepartner unstimmig wird, wenn etwas dazwischen kommt, wenn alles zugleich passiert, die Tür klingelt, das Telefon und das Baby schreit und die Kinder toben, was dann? Ruhig seinem Herrn. Alles dient denen zum Besten, die Gott lieben. Im Sturm, im Wirbelsturm will sich Gott als Ruhepol offenbaren. Deshalb schickt er den Sturm. Sonst würden wir das nie lernen. Nie. Wir brauchen die Turbulenz. Wir brauchen das Unwetter. Wir brauchen diese Umstände, um hier in dieser Welt unseren Herrn zu erleben, der sich hier verherrlichen will in uns. Lesen Sie 2. Korinther Kapitel 4, ab Vers 7. Vers 7, wir haben diesen Schatz in Gefäßen aus Ton, die zerbrechlich sind. Warum? Damit es sich herausstelle, dass die Kraft, die uns bewahrt, nicht von uns aus ist, sondern von Gott. Töne, Gefäße, die zerbrechen bald. Die braucht man nur zu scharf auf den Boden stellen und schon springen sie auseinander, nicht wahr? Aber wenn sie dann nicht auseinandergehen, wenn jemand sie einmal nimmt und stellt sie so auf den Boden oder schlägt daran, wie uns das passieren kann, nicht wahr? Wir werden unsanft behandelt, ja. Auf dem Arbeitsplatz rau angefahren. Was dann? Wenn dann wir bewahrt bleiben, dann stellt es sich heraus, dass hier mehr Kraft war, als naturgemäß bei Herbert Janssen ist. Das sagt Paulus, ist Absicht Gottes. Er hat uns in irdenen Gefäßen belassen, uns nicht gleich Auferstehungskörpern gegeben, Körper gegeben. Der alte, unwiedergeborene, ungerettete Körper ist immer noch da, er ist nicht bekehrt, noch nicht vom Heil erfasst. Und in diesem alten Körper möchte Gott sich offenbaren. Und dann zeigt er uns, Verse 8 bis 8 und 9, glaube ich, sind es. In den weiteren Versen zeigt er uns 4 Arten von Not. Die sind gesteigert. Die 4. Art ist die horizontale. Das heißt, wir kommen die waagerecht an den Boden. Niedergehauen auf den Boden, aber wir kommen nicht um. Wenn wir nicht umkommen, das wäre vielleicht das Beste, nicht wahr? Dann würden wir sterben. Aber nein, Paulus sagt, wir kommen nicht um, das heißt, wir müssen weiter leiden. Aber andererseits heißt es, wir werden bewahrt. Wir kommen nicht gleich um. So schnell stirbt man nicht, sagt er. Warum? Damit in unserem sterblichen Leibe das Leben Jesu offenbart werde. Warum Jesu und warum nicht Christi? Warum nicht Jesu Christi? Jesus ist der Name des Sohnes Gottes, als er auf Erden lebte. Der Jesus, der dort dieses Leben kennenlernte, Jesus von Nazareth, Der will jetzt als Erhöhter in seiner Gemeinde, in unseren Körpern sich offenbaren. Der, der damals Sieger blieb, will jetzt Sieger werden in uns. Sich offenbaren. Paulus kann das tun. Er ist Gefangener im Herrn. Dieser Begriff Gefangener im Herrn gewinnt neue Bedeutung auch von Kapitel 3 her. In Kapitel 3 schreibt Paulus, ich bin gefangen für euch. Lasst es euch nicht zu viel Mühe machen, sagt er in Vers 13 so ungefähr, dass ich leide, dass ich ein Gefangener bin, denn das ist eure Herrlichkeit. Wieso kann Paulus im Gefängnis und die Gefangenschaft des Paulus in Rom Herrlichkeit sein für ephesische Christen? Nun, wie war das alles gekommen? Paulus war in Ephesus gewesen. Einige Jahre hatte dort das Evangelium verkündet, zunächst in der Synagoge, dann in der Schule eines Tyrannus. Und in diesen Jahren seiner Verkündigung dort sind viele, viele Menschen zum Glauben gekommen und einige von diesen offenbar sind weitergezogen. Denn Ephesus war eine Stadt, aus der Menschen ausgingen in die umliegenden Orte, als Geschäftsleute oder Arbeitsleute, wie immer auch. Und Ephesus war eine Stadt, zu der viele Menschen kamen. Vielleicht hat Philemon sich dort bekehrt, der war weiter östlich in Kolosse wohnte. Auf jeden Fall kommen viele Menschen zum Glauben in dieser Zeit. Und dann reist er weiter und er kommt ja mit der Zeit nach Jerusalem. Und als er dort auf dem Tempelplatz, im Tempelareal, Gott dient, da macht, was er in Form von Anbetung und Gottesdienst tut, da späht ihn jemand, es steht geschrieben, aus Asien. Asien war die römische Provinz, von der Ephesus oder in der Ephesus war. Ephesus, denke ich, war die Hauptstadt. Auf jeden Fall das Hinterland von Ephesus und Ephesus eingeschlossen. Möglicherweise war er gerade von Ephesus, wir wissen nicht. Aber er wusste, er kannte Paulus. Er kannte ihn. Und dann hat er gerufen, da ist er. Was hat er gegen ihn gehabt? Als Jude macht es ihm Kummer, dass hier ein Jude ist, ein pharisäischer Schüler, ein Schüler der pharisäischen Richtung, der bereit ist, den israelitischen Messias weiterzugeben an Heiden. Und wenn er nicht Christ war, dann, wenn er einfach unbekehrter Jude war, dann plagt es ihn, dass Paulus gleichsam Gesetzlosigkeit predigt, auf jeden Fall Vermischung der Religion. Er hat offenbar die Botschaft von Paulus in Asien oder in Ephesus mitbekommen. Jetzt ruft er aus. Und weil dieser Mann, dieser eine Mann, so viel Aufruhr und so viel Spektakel machte, deshalb kam Paulus nach Rom, von wo er aus diesen Brief schrieb. Es gab dann einen Zusammenlauf. Die Leute die anderen Juden haben Paulus angegriffen und hätten ihn womöglich getötet, wenn nicht aus der nebenan liegenden Burg die römischen Soldaten gekommen wären und hätten ihn aus der Hand der Juden gerettet. Natürlich mussten sie ihn dann verhaften, weil sie ja nicht wussten, mit wem sie es zu tun hatten. Und so kam Paulus in eine Gefangenschaft hinein, als wurde er Gefangener. Und wir wissen, wie die Apostelgeschichte das erzählt. Lukas erzählt uns, wie es dann weiterging, bis er sich auf den Kaiser berufen musste, weil die Juden immer noch darauf bestanden, dass er getötet werden musste. Und so kam er nach Rom mit der Zeit, durch Schiffbruch und alles. Und in Rom einige Jahre, und dann schreibt er von dort aus diesen Brief. Immer noch ein Gefangener im Herrn, aber weil er das Evangelium verkündet. Mit anderen Worten, er will den ephesischen Christen sagen, schaut einmal, ich bin hier in Rom, ich leide hier in Rom, weil ich Jesus so hoch eingeschätzt habe, ich halte so viel von unserem Heiland, dass ich bereit gewesen bin, für ihn zu sterben. Ich wollte diese kostbare Botschaft euch bringen, und sei es auf Kosten meines Lebens. Ist das nicht Herrlichkeit? Ist das nicht ein Zeichen, dass Jesus herrlich ist? Dass jemand ihn so liebt und so hoch einschätzt? Paulus will den ephesischen Christen klar machen, wie wertvoll der ist, an den sie geglaubt haben. Dass er hier leidet, ist ein Hinweis darauf, wie groß das Evangelium ist, wie wertvoll unser Herr und Heiland Jesus ist. Also wenn er sagt, ich, der Gefangene im Herrn, rufe euch auf, dann wissen die Leser bis jetzt, sie haben ja Kapitel 3 gelesen, beziehungsweise in der Gemeinde den Brief lesen gehört, vorlesen gehört. Und jetzt hören sie, wie von vorn vielleicht von dem, ist jemand der Älteste und liest diesen Brief, den sie von Paulus bekommen haben, und dann hören die Geschwister, ich rufe euch also auf, ich, der Gefangene im Herrn. Und sie wissen, es ist für uns, dass er dort ist. Und dieser Paulus, der sein Leben für uns eingesetzt hat, der möchte uns jetzt ganz besonders, etwas ganz Besonderes sagen. Ich bin es, kein anderer als der, der sein Leben aufs Spiel gesetzt hat. Ich rufe euch auf. Und was ist sein Aufruf? Dies ist das Thema der drei letzten Kapitel dieses Buches. Dieser Vers ist der Schlüsselvers für die ganzen drei Kapitel. Die ganzen drei Kapitel zeigen uns, was Paulus hier von uns erwartet. Ich rufe euch auf, wozu? In einer Weise zu wandeln, die würdig ist des Rufes, mit dem ihr gerufen wurdet. Jeder von uns ist gerufen, wurde gerufen, und zwar durch die Botschaft des Evangeliums. Durch diese Nachricht von Jesu Tod am Kreuz und seiner Auferstehung wurden wir gerufen. Ich weiß nicht, wie sie gerufen wurden. Vielleicht haben Sie irgendwo einmal einen Traktat gesehen und es gelesen. Sie kannten das Evangelium nicht. Vielleicht haben Sie einmal in der Bibel angefangen zu lesen. Vielleicht hatten Sie gläubige Eltern oder eine gläubige Großmutter, die Ihnen etwas erzählte. Vielleicht hat ein Kollege Ihnen etwas gesagt. Vielleicht war es in einer evangelistischen Verkündigung, wo sie das klare Evangelium hörten. Es kann so oder so gewesen sein. Aber alle diese Verkündigungsarten und Weisen sind Mittel, die Gott gebraucht hat, um durch den Heiligen Geist seinen Ruf, den Ruf Jesu, denn die Bibel lehrt uns, und auch hier im vierten Kapitel, lehrt uns die Heilige Schrift, dass wenn Gottes Wort verkündet wird, echt verkündet wird, dann ist es Jesus, der predigt. Jesus spricht in seinem Wort mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist trägt den Ruf Jesu an unser Herz heran. Nun sagt Paulus, ihr seid gerufen und ihr gabt Gott Antwort. Er rief euch und ihr sagtet ja, ihr kehrtet um von euren Sünden und ihr wandet euch hin zu Jesus im Glauben und ihr habt ihn angenommen als euren Herrn und Heiland. Was jetzt? Er spricht, er sagt, wandelt würdig des Rufes, mit dem ihr gerufen wurdet. Wenn wir das verstehen wollen, dann lohnt es sich, nachzudenken, schon über Vers 4. Denn dort ist von demselben Ruf die Rede, nur kommt ein neues Wort hinzu. Und das verleiht diesem kleinen Wortruf seine Bedeutung. Es ist nämlich so, wenn wir gerufen werden, werden wir nicht nur zu Jesus gerufen, der jetzt da ist, um sich anzubieten als unseren Erlöser. Wir werden auch zur Gemeinde gerufen, das heißt zum Leib Jesu Christi. Das ist klar. Wir werden auch nicht nur gerufen, dass wir ein besseres Leben haben, weil jetzt unsere Sünden vergeben sind und wir weniger Probleme vielleicht haben. Manchmal gibt es noch mehr Probleme, als wir schon hatten. Andere natürlich. Wir sind, das will ich sagen, was ich sagen möchte, ist dieses. Wir sind nicht nur gerufen zu etwas, das gerade jetzt da ist, sei es himmlisch oder etwas, das sich hier abspielt, wie gut es auch sein mag. Das stimmt alles. Wenn wir zu Jesus gerufen sind, dann bekommen wir Ruhe, Vergebung, etwas Neues. Das ist klar. Aber die Schrift lehrt uns, dass Gott mit uns anfängt, um uns nach Hause zu führen, um bei ihm eines Tages zu sein. In 5. Mose steht geschrieben, ich glaube es ist in 5. Mose, er brachte sie heraus, um sie hineinzuführen. Nicht um sie unterwegs einfach nur zu begleiten und sie zu bewahren, sondern um sie heimzurufen, um sie ins Land der Verheißung zu bringen. In dem Moment, wo Gott mich zu sich ruft und mich zu seinem Kind machen will, hat er nicht nur meine sofortige Annahme im Auge, im Blickfeld, nicht nur meine Vergebung, nicht nur, dass ich von der Hölle gerettet werden soll. Nein, er beginnt damit einen Weg, auf dem er mich begleitet, bis ich eines Tages dort bin, wo er ist. Ich will, dass die, die jetzt bei mir sind oder hier sind, dass sie bei mir sind, wo ich bin. Die, die du mir gegeben hast, die sollen dort sein, wo ich bin. Gott will uns in seiner Gemeinschaft haben, in aller Ewigkeit. Er liebt uns, er möchte uns nicht mehr gehen lassen. Der Ruf ist ein Ruf der Hoffnung. Das heißt, wir sind im Blick auf eine Zukunft gerufen worden. Und eine so große Bestimmung, eine so große Zukunft bringt es mit sich, dass wir uns unterwegs entsprechend verhalten. Sie sind auf dem Weg zu einer Hochzeit oder Sie planen, eine Hochzeit zu besuchen. Vielleicht Bekannte, auf jeden Fall, Sie sind eingeladen und Sie wollen gern hinfahren. Eine Hochzeit ist eine hohe Zeit, Hochzeit. Etwas ganz Besonderes. Und da bereitet man sich vor, man kleidet sich entsprechend und man fährt dorthin. Ja. Das heißt, die ganze Zeit, die man plant, da stellt man sich darauf ein. Und wenn wir unterwegs sind zur Hochzeit des Lammes, dann benehmen wir uns nicht irgendwie, sondern wir sind eingestellt schon jetzt auf jene Begegnung mit unserem Herrn. Paulus sagt nicht, tut dies, tut das und so weiter und so weiter. Lebt nach dem Gesetz Moses oder lebt nach einem neuen Satz von Regeln. Nein, er sagt, wandelt würdig des Rufes, der Hoffnung mit dem ihr gerufen wurdet. Das heißt, überlegt einmal, wie kostbar unser Gott ist, was er für uns getan hat und was er für uns geplant hat. Und dann sollen wir uns Gedanken machen, wie benimmt man sich dann? Wissen Sie, es gibt eine ganze Anzahl von Dingen, die sind manchmal ungewiss. Junge Leute wollen manchmal wissen, ist das richtige Musik oder kann man das tun oder darf man das tun? Vergessen wir einmal von diesem darf oder darf nicht. Wollen wir uns einmal fragen, wo geht's hin? Und was geziemt sich jetzt? Sammeln Sie einmal alle die Ausdrücke, die so für uns manchmal ungewiss sind. Es geziemt sich nicht, das schickt sich nicht, die sollen sich kleiden, heißt es in 1. Timotheus 2, wie es schicklich ist. 1. Petrus 3 ist von Schmuck, der von Christen die Rede. das ist nicht in Ordnung oder alles geschehe in Ordnung und so weiter und so weiter. Immer wieder diese Ausdrücke in den Briefen des Apostels Paulus und des Apostels Petrus. Das heißt, wir haben das Evangelium, wir haben unseren Herrn, wir haben das Wort Gottes und wir sollten uns ein Bild machen von den Werten, die wir haben. Und jetzt sollten wir unser Leben, unser ganzes Leben so einstellen, passt dieses zu dem? Ja, wie soll ich das wissen? Das kriegen Sie nicht hin mit A plus B gleich C, wie man das auf der Schule lernt. Das kriegen Sie nicht hin mit mathematischen Beweisen. Das kriegen Sie nicht hin mit, wenn ihr ein Experiment macht auf der Schule, folglich ist dieses. Ja. Das war zu beweisen und dann so weiter. Ja. Nicht so. So geht man um mit der Schöpfung. Die Schöpfung hat gewisse Gesetzmäßigkeiten in sich und wir sind Herren der Schöpfung und wir machen die Experimente und wir lernen, wie sie abläuft und dann handeln wir entsprechend und es entsteht die Technik und dann drücken wir diesen Knopf und dann passiert das. Ich drehe hier und dann gehen die Hände. Wenn dies, dann das. Ganz einfach. Das liegt auf der Hand. Das ist Gesetzmäßigkeit. Aber nicht so, wenn Sie es mit Personen zu tun haben. Dann haben Sie es nicht mehr nur mit Sachen zu tun. Dann haben Sie es mit Empfinden, mit Gespür, mit Liebe, mit Hass, mit Werten, mit Unwerten. Das ist abscheulich, das ist wertvoll. Dafür hat Gott uns ein Gespür gegeben. Wie wollen Sie beweisen, dass etwas falsch ist? Die ganze Welt ruft, wenn Männer mit Männern zusammen, das ist nicht verkehrt, ja? Nur eine neue Form von Ehe. Ja, wie wollen Sie das beweisen? Wer kein Gewissen hat auf diesem Gebiet, wer sein Gewissen verneint, wer Gott verlässt, wer die Gebote Gottes verlässt, der hat nichts in der Hand. Auch nichts, womit er beweisen kann, dies ist gut und das ist nicht. Und so zerfallen alle Werte und alles wird ausgeglichen. Und wir Kinder Gottes werden aufgeschmissen sein, wenn wir nicht bessere Wege haben, um herauszubekommen, was ist gut und was ist nicht gut. Was ist richtig und was ist nicht richtig. Darf ich kurz sagen, dass es verschiedene Arten von Gewissen gibt. Die Form des Gewissens, die uns am bekanntesten ist, ist die Form, nach der wir sagen, dies ist gut und das ist böse. Und Paulus vergleicht dieses Gewissen mit dem Gesetz Moses. Die zwei entsprechen sich. Du sollst nicht stehlen, heißt es dort, auf dem Stein, jetzt auf Papier, in unseren Bibeln. Und mein Gewissen sagt dasselbe. Da geht ein Missionar vor vielen, vielen Jahren schon, ich denke, es war in Afrika, mal auf Reisen und stößt auf einen neuen Stamm, von dem er mit großer Sicherheit sagen kann, hier habe ich jetzt Leute, die noch nie vom Christentum gehört haben. Er begegnet dem Häuptling und er sagt, ich werde einmal ein Experiment machen. Er sagt das sich, ja. Und er stellt dem Häuptling einige Fragen, denn er weiß, der Mann hat noch nie von der Bibel gehört, noch nie vom wahren Gottes, vom wahren Gott. Und er will jetzt einmal wissen, wie denkt dieser Mann von zu Hause aus? Und dann geht das Gespräch etwa so. Lieber Freund, wie ist das bei euch? Darf man einen anderen Menschen totschlagen, ihm das Leben nehmen? Nö, sagt er, das darf man nicht. Aha. Darf man zum Haus des anderen gehen und ihm etwas entwenden und für sich dann holen? Einfach so, ohne es zu bezahlen. Nee, das ist gestohlen. Darf man nicht machen. Darf man mit List die Frau eines anderen Mannes ihm wegholen und zu seiner eigenen machen? Was halten Sie von mir? Ja, das war entrüstet. Das ging zu weit für ihn. Ja, was halten Sie denn von mir? Das war selbstverständlich. Er hatte sein Experiment gemacht. Es war zufrieden. Römer Kapitel 2 hatte sich bewährt. Was das Gesetz Moses sagt, das sagen die Heiden von ihrem Gewissen her. Ja? Das Gewissen meldet, Gott hat es hineingeschrieben in unsere Herzen. Das haben wir mitgenommen aus dem Garten Eden. Und das wird weitergepflanzt. Mit jedem Baby wird es weitergepflanzt. Das kleine Kind weiß. Das braucht ihm niemand zu sagen. Natürlich muss das Gewissen geformt werden durch Bibel entsprechende Information, das ist klar. Und es kann verbogen werden. Aber grundsätzlich meldet es so, wie die 10 Gebote melden. Das ist die eine Form des Gewissens. Aber es ist nicht die einzige Form. Es gibt noch andere Formen. Es gibt Sprachwissenschaftler, die festgestellt haben, dass Sprachen überall in der Welt uns zeigen, wie Menschen denken. Überall auf der Welt denken Menschen ähnlich. Zum Beispiel, wir alle setzen etwas voraus. Überall, wo wir sprechen, etwas ist dem vorangegangen. Und interessanterweise sind diese Voraussetzungen sehr ähnlich. Und deshalb können wir miteinander umgehen. Ja? Da haben wir das Kognitive, dies ist jetzt für die Schüler vielleicht, das kognitive Gewissen. Das heißt, das mit, im Griechischen ist Gewissen Mitwissen. Ich weiß mit meiner Geburt, was gut und böse ist. Mit meiner Geburt habe ich eine Denkweise mitbekommen, die überall auf der Welt ähnlich ist, sodass wir ähnlich denken und wir können, egal welche Sprache oder woher wir sind, wir können miteinander sprechen. Und die Grammatik setzt dieses voraus. Und dann gibt es das ästhetische Gewissen. Das heißt, wir haben einen Sinn für etwas, das schön ist oder nicht schön. Etwas riecht verkehrt. Unsere Nase meldet ähnlich, ja. Oder wir tasten. Nee, das ist zu warm, das ist zu heiß. Wir haben einen Sinn für das, was richtig ist, für das, was schicklich ist. Von zu Hause aus haben wir einen Ansatz davon. Auf diesem ästhetischen Sinn hat traditionell die Kunst sich aufgebaut. Wir haben noch früh auf der Schule gelernt, welche Farben zueinander passten. Aber heute, wo man bewusst Gott verlässt, zerfallen alle diese Kriterien. Und heute ist alles in. Jede Farbe mit jeder anderen Farbe zusammen. Jeder Stoff mit einem anderen Stoff und so weiter. Alles darf heute durcheinander sehen. Was ist das? Das ist ein viel radikalerer Sozialismus, den Sie je erlebt haben im Osten. Das hatte mit Geld und Finanzen und Hab und Gut zu tun. Das hat man dann verteilt, angeblich. Ja. Das war ein wirtschaftlicher Sozialismus. Der Sozialismus, der hier zu jener Zeit schon hier begann, viel radikaler ist der Sozialismus, ganz bewusste Sozialismus der Werte, wo alles eingeebnet wird, das Gewissen zerstört wird und neue Formen des Zusammenlebens aufgebaut werden sollen. Es wird nicht gelingen, denn wenn Sie Gottesordnungen abbauen, gibt es keine Ordnungen, die sich bewähren können. Alles wird sterben. Wenn Satan sein eigenes Reich aufbauen will, hat er nur Material, das Gott geschaffen hat, kein eigenes. Er ist kein Schöpfer. Und wenn er im Zuge des Herrseinwollens in dieser Welt, diese Welt zerstört, geht er unter. So sagt es uns auch die Bibel. Aber wir dürfen nicht verkennen, dass dieses die Denkweise ist, hier im Westen, hier in Deutschland, in Frankfurt und so weiter, ist dieses ganz bewusst aufgebaut worden, auch in Amerika. Deshalb alles wird eingeebnet. Und doch gelingt es nicht ganz. Man sagt uns auch Christen, die in diesem Zuge mitgelaufen sind, die sagen, es ist schade, wenn man liest, wie Christen ihren Sinn wandeln. Da sagen Christen, es macht nichts aus, welche Musik sie gebrauchen. Es ist alles Schöpfung Gottes und wir dürfen es alles gebrauchen. Aber er sterbe einmal eine hohe Persönlichkeit im Lande und dann wissen die Leute auf der Radiostation, welche Musik zu spielen ist. Nicht wahr? Mit einmal wissen sie, was sich geziemt, was dazu passt. Ja? Und die, die verkaufen wollen, in unseren Kaufhäusern, die bauen ihre Musik ganz bewusst auf. Die hat nur eine schmale Spannweite von Tönen. Nicht zu hoch, damit es nicht zu stark auffällt. Auch nicht zu tief, damit es nicht zu langweilig wird. Ja. Eine gewisse Spannbreite von Noten, die gebraucht werden. Und eine gewisse Abfolge. Die wissen ganz genau um die Gesetzmäßigkeit, die physikalische Gesetzmäßigkeit in der Musik. Und sie benutzen sie, weil sie wissen, welche Wirkung zusammengestellte Noten haben. Und wir folgen denen, die sagen, es macht keinen Unterschied. Christen schreiben dann so. Da sagt einer, Musik, wie heißt es jetzt? Streit um Töne. Ja. Da sagt er, alles ist Schöpfung Gottes. Kurz bevor ich wegflog von Kanada, hatte ich ein Gespräch mit einem, der mir nahe steht. Und er sprach von seinem Ärger, von seinen Emotionen. Er sagt, meine Emotionen sind von Gott. Er hat etwas vergessen. Der liebe Mann, der dieses Buch über Musik schrieb, Streit um Töne, hat etwas vergessen. Die Bausteine sind von Gott, aber nicht die Bauten. Der Sand, der Kies, aus dem man Bausteine macht, das Holz, aus dem man Bretter macht, Bausteine macht, das hat Gott wachsen lassen, werden lassen. Aber was ich daraus mache, das ist Menschenwerk. Und jetzt ist die große Frage, wer leitet mich dabei? Welche Vorstellungen leiten mich beim Aufbau mit Materialien, die Gott gegeben hat? Welche Töne werde ich benutzen? Welche Zusammenstellungen? Welche Intervallen? Welche Lautstärke werde ich benutzen? Welche Bestandteile, die Gott geschaffen hat, werde ich jetzt benutzen, um etwas zu bauen? Das ist mein Werk, nicht Gottes Werk. Und in diesem Bau spiegelt sich meine Denkweise, und zwar in meiner Beziehung zu Gott, immer. Alle Architektur spiegelt wieder die Gedanken von Menschen und alle diese Gedanken haben etwas zu tun mit unserer Beziehung zu Gott. Alles. Es gibt nichts Neutrales. Gott ist an allem interessiert. Gott ist an jedem Haar interessiert, das von meinem Kopf fällt. Gott ist interessiert an jedem Sperling. Es gibt nichts Neutrales. Es gibt keine Mitteldinge. Entweder sie sind schön, weil Gott sie geschaffen hat, oder sie sind unschön, weil wir sie geschaffen haben aus Sünde. Und was ist von dieser Person zu sagen, die sagt, meine Emotionen kommen von Gott? Die Emotionalität ist von Gott. Die Fähigkeit zu empfinden. Aber ob ich Ärger habe oder Liebe habe, wird bestimmt von den Gedanken, für die ich verantwortlich bin, in meiner Beziehung zu Gott. Ich schaffe Empfindungen. Gott macht es möglich, dass ich empfinde. Aber das ist moderne Psychologie. Und vielleicht haben einige von euch davon schon geschmeckt. Passen Sie auf. Wir müssen alles prüfen vom Wort Gottes her. Ja. Wandelt würdig des Rufes, mit dem ihr gerufen wurde. Was passt dazu? Gott hat uns sein Wort gegeben, das ist klar und deutlich. Und wenn es nicht ist, dann dürfen wir beten. Herr, hilf mir, das zu verstehen. Ich persönlich habe gewonnen durch Gespräche mit Brüdern, als wir zusammen Gottes Wort betrachteten. Und ich bin ein Stück weitergekommen in einer oder anderen Frage. Auf dieser Reise. Ja? Man lernt, man darf lernen. Und wir dürfen lernen, was würdig ist. Wir haben das Wort Gottes und er hat uns den Heiligen Geist gegeben und er hat uns ein neues Gewissen gegeben. Ein neues Mitwissen über Gut und Böse, das ist neu geboren. Er hat uns ein neues Denken gegeben, das passt zum Schöpfungsdenken, aber es ist erneuert worden. Unser Denken ist erneuert worden, so steht es in der Bibel. Und unser ästhetischer Sinn ist erneuert worden. Wir haben also ein neues Mitwissen, ein neues Gewissen in uns, ein neues Empfinden. Wir sind imstande zu prüfen, sonst könnte Paulus uns nicht dazu aufrufen. Und wenn wir zu schwach sind und oder unreif sind, dann haben wir den Heiligen Geist und wir haben reifere Geschwister, die uns helfen können. Deshalb sollten wir einander beistehen und einander mitnehmen. Paulus setzt hier einiges voraus. Er sagt, ihr könnt das tun. Ihr solltet euch überlegen, was stimmt mit unserem Weg in den Himmel überein? Welche Art von Leben geziemt sich hier in dieser Welt? Und koste es, was es wolle, und verliere ich alle meine Freunde, aber dort will ich hin. Ist das klar? Das muss klar sein bei jedem Einzelnen von uns. Da kann die ganze Welt dahin fahren, aber ich will Jesus haben, der sein Leben für mich gab. Wandelt würdig des Rufes, mit dem ihr gerufen wurdet. Dieser Vers, dieser Aufruf prägt die ganzen drei Kapitel. Und in diesen drei Kapiteln wird er Folgendes machen. In den Versen 2 bis 16, ich darf jetzt einen kleinen Überblick geben, dann wollen wir Schluss machen. In den Versen 2 bis 16 sagt er und beginnt zu Hause. Wo sind wir zu Hause? In der Gemeinde. Er beginnt mit unserer ersten Umwelt, der Gemeinde Jesu. Die Verse 2 bis 16 zeigen uns, wie unser Wandel in dieser Welt auszusehen hat,